NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Juni 1969. Der Sexualkundeatlas wird vorgestellt.
Ich möchte gerne wissen, warum die Jungen keine Kinder bekommen, aber die Mädchen.
Wir hatten ja Hühner, wir hatten einen Hahn. Ich habe mich immer erst gefragt, was macht der da eigentlich auf dem Huhn? Aber darüber wurde ja nicht gesprochen.
Und ich möchte auch wissen, ob Sex wehtut.
Ich erinnere mich, als endlich nun das Thema Mensch im Biologieunterricht dran war und wir dachten, jetzt endlich geht's mal zur Sache. Leider endete dieses Thema dann nach Lunge und Verdauungssystem. Dann war wohl zufälligerweise das Schuljahr zu Ende.
Ejakulation. Das ist ein Fachwort. Für welches Wort? Genau.
Sexualerziehung an der Meckinghofer Grundschule in Datteln. An der Wand hängen Babyfotos und Strampler. Heute werden die biologischen Grundlagen erarbeitet.
Wir machen jetzt über die Scheide, die bestimmten Einzelteile, die Organe da drin.
Die Viertklässler beschriften Zeichnungen und füllen Arbeitsblätter aus. Doch in den nächsten Stunden soll es um weit mehr als schnöde Fakten gehen.
Da geht's um Gefühle, da geht's um, was wünsche ich mir von einem guten Freund oder um Partnerschaft und Liebe, den Kindern einfach klarzumachen, wem kann man sagen, ich liebe dich? Und wem kann man sagen, ich mag dich?
Erklärt Klassenlehrerin Barbara Wischniowski.
Natürlich geht es auch ein bisschen um moralische Sachen, die Kinder vielleicht weg von dem ganzen Druck aus dem Fernsehen zu nehmen und da einen eigenen Weg zu finden. Weil denen wird ganz viel vorgegaukelt, was ja in der Realität einfach so nicht ist.
Heute gibt es unzählige Möglichkeiten, den Sexualkundeunterricht alterskonform, ansprechend und authentisch zu gestalten. Von Projekttagen mit Schwuleninitiativen bis zum klassischen Schulbuch. Als der Sexualkundeatlas am 10. Juni 1969 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, war er ein Novum. Denn bis dahin wurden in Schulbüchern keine Geschlechtsorgane abgebildet und Sexualaufklärung fand kaum statt.
Wir waren ganz aufgeregt. Wir haben jetzt gehört, wir kriegen Sexualkunde und einen Sexualkundeatlas. Und dann kam der Lehrer rein und gab jedem Schüler diesen Atlas, der ein Querformat hatte. Grundfarbe weiß, ansonsten mit bunten Bildern.
Der Atlas wurde von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung herausgegeben, im Auftrag der Bundesgesundheitsministerin Käthe Strobel.
Und das Erschreckendste war, ich werde es nie vergessen, ich klappte dieses Ding auf, diesen tollen Atlas, und ich sah eine Geburt, und zwar aus der Perspektive eines Arztes oder einer Hebamme.
Geburt. In der Austreibungsperiode wird der Kopf in der Scheide sichtbar. Noch einige Presswehen folgen und das Kind ist geboren.
Und mir ist grottenschlecht in dem Moment geworden. Ich wusste nicht, wie schnell ich das Ding wieder zuklappen sollte und wollte da auch die ersten 5 Minuten nicht mehr reingucken.
Also vor der sogenannten sexuellen Revolution in den 68er Jahren war Sexualität in der sogenannten Adenauer-Ära ein Tabuthema.
Dr. Uwe Sielert, Professor für Sozialpädagogik an der Universität Kiel. Schwerpunkt Sexualerziehung.
Die einzigen Institutionen, die sich mit dem Thema beschäftigten, waren die Kirchen. Und die wachten sorgsam darauf, dass die Funktion von Sexualität das Kinderkriegen war und in die Ehe eingebettet war.
Ich bin ja äußerst katholisch groß geworden.
Gisbert Häuser, Jahrgang 1946, Lehrer im Ruhestand.
Ich war also Messdiener und in unserer Kirche hing so ein Schriftenstand. Ja? Und da waren dann solche Schriften auch drin zur Sexualität, in denen diese berühmten Sachen standen, wie Masturbation führt zur Rückenmarkserweichung. Das müssten ja manche Leute ja überhaupt keinen Rückenmark mehr haben.
Psychoanalytiker, Reformpädagogen und Sexualwissenschaftler hatten zwar längst das Sexualverhalten von Kindern und Jugendlichen erörtert, doch die repressive Sexualmoral dominierte. Homosexualität, Werbung für Verhütungsmittel und Sex vor der Ehe waren verboten.
Es war ja Sünde.
Die Zahl der Frühehen stieg, genauso die Zahl illegaler Abtreibungen. Totschweigen statt aufklären war die Devise.
Aber im Laufe meiner Schulzeit hat sich das doch schon sehr aufgelockert.
Dr. Esther Schonbrot, Jahrgang 1957, Ärztin.
Und ich weiß, dass sehr über die Pille diskutiert wurde in der Klasse und über Abtreibung diskutiert wurde. Also das waren schon dann Themen, die immer mehr gesellschaftliche Bedeutung gewannen.
Auch wenn die Antibabypille Anfang der 60er nur Ehefrauen verschrieben wurde, war sie ein Meilenstein auf dem Weg zur sexuellen Befreiung. Gleichzeitig entdeckten Werbeindustrie und Medien das Thema Sex für sich. Die Bravo gab Jugendlichen Ratschläge zum Liebesleben. Oswald Kolle klärte Erwachsene auf. Die Lust an der Sexualität wurde gesellschaftsfähig.
Da musste also der Staat in irgendeiner Weise darauf reagieren und hat dann in erster Linie so darauf reagiert, das Thema zwar zu diskutieren, aber im Kontext der klassisch-konservativen, familienorientierten, eheorientierten Werteerziehung zu problematisieren.
Die Stunde von Bundesgesundheitsministerin Käthe Strobel hatte geschlagen. Ihr Aufklärungsstreifen Helga vom Werden des menschlichen Lebens wurde ein Kassenschlager. Im In- und Ausland.
Mami, ach, was ist denn sowas wie ich, hast du aber nicht.
Du meinst dein kleines Glied? Natürlich nicht. Das haben nur kleine Jungen und große Männer. Und jetzt habe ich Hunger. Du nicht auch?
Und wie?
Der Film erzählt Helgas Weg zum Mutterglück und war ein normgerechter Nachhilfekurs in Sachen Sexualverhalten und Familienleben. Das Aufregendste war wahrscheinlich noch die Geburtsszene.
Wie hat Ihnen der Film gefallen?
Es war an sich ein sehr guter Aufklärungsfilm.
Ja, sehr gut, aber bot nicht viel Neues.
Der jungen Generation ging es um viel mehr als Aufklärung. Schüler, Studenten und Gewerkschaftler demonstrierten gegen den Vietnamkrieg und für freie Liebe, gegen autoritäre Erziehung und für Schwulen- und Lesbenrechte.
Für die einen war die Sexualität damals so der Hebel zur Emanzipation und zur Befreiung des Menschen.
Nicht nur die Hüllen, sondern auch das kapitalistische System sollten fallen.
Die anderen, die Mehrheit, die Institutionen, die konservative Presse befürchtete vor allem, dass mit der Befreiung der Sexualität, mit der Enttabuisierung eine ganze Generation aus dem Ruder läuft und nicht mehr zu erziehen sei.
Im Oktober 1968 verabschiedete die Kultusministerkonferenz der Länder Empfehlungen zur Sexualerziehung in den Schulen.
Sexualerziehung als Erziehung zu verantwortlichem geschlechtlichen Verhalten ist Teil der Gesamterziehung. Sie ist notwendig, um die individual- und sozialethischen Aufgaben der Erziehung zu erfüllen.
Es war das erste Bekenntnis zu einer flächendeckenden Sexualerziehung in der Bundesrepublik, wenngleich unter konservativen Vorzeichen.
Nach dem Wortlaut der Empfehlung sollen die jungen Menschen ihre Aufgaben als Mann oder Frau erkennen.
Dr. Gerd Stein, emeritierter Professor für Politik und Erziehungswissenschaften.
Das klingt doch in dieser Zeit der Großen Koalition unter Kiesinger eher danach, dass da abgehoben wird auf die Bewahrung der herkömmlichen Geschlechterrollen. Und das ist keine geradezu progressive Pädagogikkonzeption.
Bis zum Ende des 9. oder 10. Schuljahres sollen im Unterricht behandelt werden Zeugung, Schwangerschaft und Geburt beim Menschen, geschlechtliche Probleme der Heranwachsenden, zum Beispiel Verhalten der Geschlechter zueinander, Masturbation, verfrühte Sexualbetätigung.
Das ist ja deutlich eine moralisierende Vorgabe schon. Das heißt, der Staat meint, es müsste thematisiert werden, wann Sexualbetätigung möglich, sinnvoll ist. Sowas sollte eigentlich nicht in schulpolitischer Perspektive von Kultusministern definiert werden, sondern da gibt es eine ganze Menge Erfahrung von Sexualforschern und Sexualpädagogen.
Dennoch war die Initiative der Kultusminister ein Fortschritt, denn sie ebnete den Weg für Richtlinien zur Sexualerziehung, die von nun an in jedem westdeutschen Bundesland erlassen wurden. Außerdem war sie der Startschuss für die Entwicklung von Lehr- und Lernmitteln, allen voran der Sexualkundeatlas.
Eine reine medizinisch-biologisch-sachliche Information über die Eireifung und die Schwangerschaft.
Die Blutgruppenverträglichkeit, auch ein Stück Vererbungslehre.
Die Geburt.
Dann vor allem aber die Empfängnisregelung und die Geschlechtskrankheiten.
Bundesgesundheitsministerin Käthe Strobel präsentierte den Atlas heute vor 45 Jahren auf einer Pressekonferenz.
In welchen Klassen der Atlas verwendet wird, das entscheiden natürlich in erster Linie die Lehrer. Sicher nehmen auch die Eltern darauf Einfluss.
Befruchtung. Bei der geschlechtlichen Vereinigung führt der Mann sein versteiftes Glied in die Scheide der Frau ein und führt damit stoßartige Bewegungen aus.
Der Sexualkunde-Atlas, der einen Biologen oder einen Arzt völlig kalt lässt, kann ein Kind schockieren und verstören.
Im Zentrum der Kritik standen die kalte Sprache, das blutige Foto einer Geburt und ein von Syphilis befallener Penis. Übrigens die einzigen Fotos von Genitalien im gesamten Buch.
Wenn der Mann seiner Partnerin vollen Genuss verschaffen will, muss er dazu fähig sein, durch Liebkosungen ihre Begierde zu erwecken und allmählich bis zum Verlangen nach der Gliedeinführung zu steigern.
Wir waren eine der ersten Klassen, die wir bekommen haben. Das war für uns alle was ganz Neues. Ja, nicht mehr Blümchen, Bienen, sondern wirklich Sexualkunde.
Auch die Selbstbefriedigung ist bei Jungen und Mädchen eine normale Entwicklungserscheinung.
Man ist damit nach Hause gegangen, aber die Eltern konnten damit nicht umgehen. Ich glaube, die haben den sich erstmal selber heimlich angeguckt, um überhaupt damit fertig zu werden.
Damals war ein unheimlicher Fortschritt, das muss man sagen. Aber jetzt so im Nachhinein ist er mir fürchterlich mechanistisch, biologistisch aufgebaut. Es geht also nur um die reinen Verfahrensfragen. Wie passiert das? Wie kommen Spermchen aus Drüsen in Hodensack und was weiß ich? Wie kommen Spermchen zu Ei?
Entsprechend ist dieses vom Interesse der Schüler her gedacht, öde Instrument, dann ins politische Gewitter geraten. Und zwar von der konservativen Seite, weil da nichts drin stand über Ehe und Familie und Gott und Sexualmoral. Und von der emanzipatorischen, progressiven Seite der Politik oder auch der Wissenschaft war dieser Sexualkundeatlas einfach langweilig.
Der Sexualkundeatlas ist ein Schlag ins Wasser.
Der Sexualkundeatlas ist geeignet für die Hand der Lehrer, allenfalls der Eltern, aber keineswegs für die Kinder und für die Jugendlichen.
Ich meine, er darf so überhaupt nicht als Lehrbuch an die Schulen gehen.
Der Atlas wurde im Bundestagswahlkampf 1969 zum Politikum. Dabei wollte Sozialdemokratin Strobel lediglich die biologischen Grundlagen liefern für das Gespräch zwischen Jugendlichen, Lehrern und Eltern. Ergänzende ethische und soziale Informationen sollten folgen.
Es gibt ohne Schaden keine Möglichkeit, eine reine technische Aufklärung jungen Menschen und auch Älteren anzubieten. Ich meine, das ethische, soziologische kann einfach in diesem pädagogischen Bereich nicht ungestraft einfach nachgeliefert werden.
CDU, CSU und die katholische Kirche machten Stimmung gegen den Atlas, sodass er letztlich nur in einigen sozialdemokratisch geführten Bundesländern im Unterricht eingesetzt wurde. In den Buchläden waren die ersten 100.000 Exemplare aber schnell vergriffen. Der Atlas landete auf Platz 8 der Spiegel-Bestsellerliste.
Diese überraschend starke Nachfrage nach dem amtlichen Aufklärungsbuch scheint kennzeichnend für den Bedarf an seriöser Literatur auf einem Gebiet zu sein, über das die kommerzielle Sexwelle seit Jahren schäumend hinwegspült.
Stellte ein WDR-Reporter im Juli 1969 fest. Auch in Brasilien, Japan und Norwegen ließ sich der Sexualkunde-Atlas verkaufen. Als die zweite Auflage 1974 auf den Markt kam, war das Interesse aber schon verflogen. Nun verbreitete die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erstmals umfassende Materialien zur Sexualerziehung für Schule, Jugendarbeit und Elternhaus.
In dieser Mappe betrifft Sexualität ist dann die Alternative zur sogenannten bürgerlichen Ehe die Wohngemeinschaft gewesen. Und es ist sehr ausführlich über Selbstbefriedigung im positiven Sinne geredet worden. Es ist sehr viel die alte repressive Sexualerziehung aufgespießt worden, auch in gewisser lustiger, manchmal ironischer Weise durch Comics.
Gegenwind kam von Gruppen, die das im Grundgesetz in Artikel 6 Absatz 2 verankerte Elternrecht durch die Richtlinien zur Sexualerziehung eingeschränkt sahen. Das Bundesverfassungsgericht entschied daraufhin 1977:
Der Erziehungsauftrag der Schule ist gleichrangig dem der Eltern. Diese dürfen Zurückhaltung und Toleranz bei der Durchführung des Sexualkundeunterrichts erwarten. Schamgefühl und religiöse Überzeugungen sind zu achten, Indoktrinierungen zu vermeiden.
Daraufhin wurden die Arbeitsmaterialien betrifft Sexualität eingestampft und die Pädagogen verunsichert zurückgelassen.
Was auch ganz spannend ist, die Kinder haben das noch nicht gesehen, die sind ja immer super neugierig auf alles.
Grundschullehrerin Barbara Wischniowski kramt etwas aus einer Kiste mit Binden, Tampons und Plastikembryos hervor.
Ja, ein Holzpenis, wo es dann wirklich in übergroß so Versuchskondome gibt. Dass sie das mal angefasst haben, dass sie einfach auch wissen, wie wichtig das ist, geschützten Geschlechtsverkehr zu haben.
Die Verbreitung von AIDS und ungewollten Teenager-Schwangerschaften machte in den 80er Jahren deutlich, dass die Sexualerziehung in der BRD immer noch ungenügend war. Neue Lehrmittel entstanden, Richtlinien, Bildungs- und Lehrpläne wurden überarbeitet. Die höchste Weihe erhielt die Sexualpädagogik dann 1992, als sie vom Bundestag als Aufgabe des Staates gesetzlich verankert wurde. Seitdem ist Sexualerziehung in ganz Deutschland Pflicht, von der Grundschule bis zur Oberstufe.
Im Zeitzeichen erinnerte Julia Schäfer an den Sexualkundeatlas, der am 10. Juni 1969 vorgestellt wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.